Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute geht es um der süßeste Wahnsinn. Mein Name ist Christina Alexandridis und bei mir zu Gast ist der Regisseur der Produktion Thomas Gassner. Herzlich willkommen.
Hallo.
Thomas Gassner ist gebürtiger Innsbrucker und sicherlich vielen Hörerinnen durchaus bekannt. Seit Mitte der 1990er Jahre als freischaffender Schauspieler unterwegs, unter anderem als Gründungsmitglied des Feinripp-Ensembles und für Kino und Fernsehen und natürlich als Regisseur tätig. Außerdem hat er als Autor über 45 Theaterstücke, Drehbücher und Hörspiele sowie einen Roman verfasst. Viele Jahre lang war er künstlerischer Leiter des internationalen Kulturfestivals Stummer Schrei im Zillertal sowie des freien Theaterfestivals Innsbruck Tirol Theater trifft. Nun ist er unter anderem künstlerischer Berater beim Theaterverband Tirol. Nicht nur, dass er am Tiroler Landestheater schon Ensemblemitglied im Schauspiel war, er hat außerdem inzwischen mehrfach für unser Haus als Regisseur gearbeitet. Zuletzt bei der Kindermusiktheaterproduktion Teufelsküche. Jetzt also der süßeste Wahnsinn, eine Farce des amerikanischen Komödienautors Michael McKeever. Ganz kurz zum Inhalt. Wir schreiben das Jahr 1942. Eine Benefizgala soll heute Abend im Hotel Palm Beach Royal zugunsten der Soldaten an der Front stattfinden und die beiden berühmtesten Stars ihrer Zeit, Claudia McFadden und Athena Sinclair, haben ihre Teilnahme angekündigt. Allerdings füllt die Geschichte ihrer Feindschaft die Hochglanzmagazine der Vereinigten Staaten und das bedeutet, sie dürfen sich auf gar keinen Fall über den Weg laufen, will man nicht einen handfesten Skandal riskieren. Ein Luxushotel sollte dafür jedoch geräumig genug sein. Direktor Dunlap ist bestens vorbereitet, die beiden Diven sind in den entgegengesetztesten Suiten eingebucht, das Personal ist erstklassig trainiert und selbstverständlich sind auch die 4 Dutzend langstieligen weißen Rosen für Claudia McFadden geordert. Der Ablauf der Gala ist bis ins kleinste Detail perfekt ausgearbeitet, minutiös der zeitliche Rahmen berechnet. Eine Begegnung der Stars, einem Zusammenstoß von Sternen im Universum gleich, scheint absolut ausgeschlossen zu sein. Was sollte da noch schiefgehen können? Die erbarmungslose Logik der gelungenen Komödie verlangt selbstverständlich die größte denkbare mögliche Panne, den Super-GAU. Claudia McFadden und Athena Sinclair werden durch ein Missverständnis in derselben Suite einquartiert. Punkt, Punkt, Punkt. Was dann passiert, kann man sich vielleicht vorstellen, beziehungsweise muss man sich natürlich anschauen. Und bevor wir auf diesen Plot näher eingehen, lieber Thomas, was ist denn für dich Komik?
Für mich ist Komik prinzipiell ein Phänomen, das Menschen erheitert. Das kann aber in den unterschiedlichsten Ausführungen stattfinden. Und ich finde, die größtmöglichste Komik finde ich auch oft sehr im Tragischen. Das ist für mich so das Meisterstück, was das Tragische dann auch erträglich macht. Also Komik und Humor ist nicht immer dasselbe, aber hat natürlich auch einen psychologischen Effekt. Das heißt, wenn das Spannungsverhältnis oder eine Situation zu unerträglich wird, dann ist die Komik sozusagen ein Überlebenselixier für den Menschen. Und deswegen sind auch meines Erachtens die besten Komödien entstanden nach Zeiten der Tragik. Und ich denke, dass auch der süßeste Wahnsinn dahergehend wunderbar passt, weil nach Zeiten der Pandemie, nach diesen Dingen, die wir erlebt haben und vor allem der Entbehrungen, ist natürlich jetzt eine Komödie das Beste, weil sie es schaffen soll, diese Spannung, die in uns herrscht, wieder zu lösen, dass man wieder erleichtert einmal eine Stunde, 2 Stunden verbringen kann.
Und was ist jetzt das besonders Komische an dieser Komödie? Kann man das irgendwie umschreiben, welche Art von Humor da zentral ist?
Also zentral ist einmal sicher Situationskomik. Das gibt ja auch schon die Geschichte her. 2 Operndiven, die sich nicht begegnen dürfen, in derselben Suite unterzubringen, gibt dieses Spannungsfeld. Also das darf nicht passieren, weil sonst passiert ganz was Tragisches. Und da sind wir wieder bei der Komik. in dieser tragischen Situation, diese Fallhöhe, die das baut, ist dann her ganz wichtig. Also je tragischer, je katastrophaler eine Situation aufgebaut wird, die es zu vermeiden gilt, desto komischer ist es dann, die zu vermeiden. Ja, und um das geht es. Also es ist ja, geht nichts anderes darum, als zwei Menschen dürfen sich nicht begegnen.
Also es ist ja auch so, dass es Teil dieser Komik und dieser Tragik ist, dass die Stars so diese besonderen Allüren haben, denen man irgendwie nachkommen muss, damit sie nicht komplett ausflippen etc. Du bist ja nun selber Künstler und hast mit vielen Künstlerinnen in den vergangenen Jahren gearbeitet. Gibt es das überhaupt? Gibt es solche Star-Allüren und Divengehabe unter Künstlern oder ist das ein reiner Mythos?
Na, das ist natürlich kein Mythos. Und das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass wir diese Allüren auch ausleben dürfen. Geben tut es die ja überall, in einem Krankenhaus genauso wie in einem Versicherungsbüro. Nur haben diese Menschen leider das Problem, dass sie es jetzt nicht so ausleben dürfen, weil es dann irgendwie komisch kommen würde im Arbeitskontext. Wir Künstler dürfen das ja gnadenlos ausleben. Das ist ja auch Teil unseres Rufes. Und macht ja natürlich auch einen Großteil des Reizes aus. Und ich glaube, dass das Publikum auch deswegen zu uns kommt, nicht nur, weil sie Theaterstücke sehen wollen, sondern natürlich auch Künstler, die für sie stellvertretend so Dinge tun dürfen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch natürlich außerhalb.
Hast du auch Allüren?
Nein, ich bin total allürenfrei, bin ein ganz untypischer Künstler. Ich bin der feinste Mensch, den es nur einmal gibt und sehr zurückhaltend und ausgleichend und alles, was halt unter Allüren fällt, ist mir völlig fremd.
Aber Rituale oder sowas hast du das, dass man bestimmte Sachen unbedingt einhalten muss, damit ein Abend gelingt?
Damit ein Abend gelingt, hat weniger mit einem Ritual zu tun für mich, sondern das ist die Arbeit, die ich als Regisseur empfinde und da ist für mich ein zentrales Thema, dass das Ensemble Freude an der Arbeit hat, dass die gut miteinander arbeiten und ich glaube, dass sich das dann überträgt.
Das ist genau das Stichwort für meine nächste Frage, denn diese Produktion ist unter besonderen Umständen ja zustande gekommen, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber das Ensemble ist eigentlich extrem heterogen. Das heißt, vom jungen Landestheater-Schauspieler über freie Szene gestellte alte Hasen bis hin zu mit allen Wassern gewaschenen gestandenen Sängerinnen ist da wirklich alles dabei. Jeder für sich absolut faszinierende Persönlichkeiten. Wie ist es dir gelungen, daraus ein homogenes Ensemble zu machen? Beziehungsweise ist es dir gelungen, daraus ein homogenes Ensemble zu machen?
Ich glaube, dass es gelungen ist. Das sehe ich als Teil meiner Regiearbeit. Das ist für mich so eine Qualität, die man als Regisseur für mich jetzt mitbringen muss, dass man das schafft, ein homogenes Ensemble zu schaffen, dass die gerne miteinander arbeiten. Die Zusammenstellung dieses Ensembles habe ich ja nicht so viel Einfluss gehabt, schon ein wenig. Aber die Verantwortlichen, die das gemacht haben, haben natürlich einen extremen Glücksgriff oder auch Weitsicht bewiesen, weil gerade diese Unterschiedlichkeit von diesen Leuten, die dort gemeinsam gearbeitet haben, war natürlich auch, finde ich jetzt kein trennendes, sondern ein verbindendes Merkmal, weil wie wir gesungen haben, dann waren natürlich die Schauspieler ein bisschen schüchtern und die Sängerinnen hauptsächlich haben so ein bisschen die mitgenommen und im Schauspiel war es umgekehrt und dann waren auch tänzerische Elemente, wo sie alle miteinander bis auf den Andrea so ein wenig ja, gefremdelt haben und dadurch, dass sie sich gegenseitig dann in ihrer Expertise unterstützt haben, ist dieses Ensemble dann auch zusammengewachsen.
Also ich kann das so als Außenstehende, die das mitbegleitet hat, durchaus bestätigen. Ich fand es total schön, dass es im Vorfeld schon bei dem einen oder der anderen so ein bisschen Bedenken gab, wie man miteinander gemeinsam auf der Bühne bestehen kann. Und zwischendrin und am Ende waren sie eigentlich alle total begeistert, gerade weil sie eben auch neue Leute, neue Impulse, neuer Umgang miteinander auf der Bühne irgendwie gelernt haben. Also ich glaube, für das Ensemble war es wirklich eine ganz, ganz feine Zeit.
Ja, also was ich ja das Schöne an der Sache, das ist ja sozusagen entstanden aus der Not ein wenig. Es sollte ja eigentlich ein Operettenensemble sein. Und es ist dann ein Schauspiel mit Musik geworden. Und aufgrund dieser Tatsache sieht man jetzt wirklich ein Boulevardstück, und das kommt jetzt nicht so oft vor, das auch mit Sängern und Sängerinnen bestückt ist und da wo auch viel gesungen wird. Also diesen Luxus leistet man sich ja eigentlich selten, dass man ein Boulevardstück als Musiktheater produziert. Und das ist eigentlich eine einmalige Gelegenheit oder eine von sehr wenigen Gelegenheiten, das auch einmal so zu sehen.
Eben in dem Stück Original gibt es, glaube ich, nur eine Stelle, wo tatsächlich gesungen werden soll. Bei deiner Inszenierung gibt es sehr, sehr viele Songs, die eingebettet wurden, die du gemeinsam mit dem Hans-Jörg Sofka, dem musikalischen Leiter, ausgesucht hast. Hans-Jörg Sofka übrigens auch als faktotumhafter Pianist im Einsatz an dem Abend. Was waren denn die Kriterien, nach denen ihr diese Songs ausgewählt habt?
Ich habe ganz pragmatisch einmal nach Musik gesucht, die in die Zeit des Stücks passen, also die jetzt auch 1942 auch schon da waren. Das war mir also von der Atmosphäre wichtig. Und dann bin ich die Charaktere so durchgegangen und geschaut, was passt jetzt, welches Lied passt einmal zu den Charakteren, die sie singen. Und natürlich müssen sie auch situationsadäquat passen. Und ja, da war dann ein Pool von ein paar Songs, die wir ausgewählt haben. Und da haben wir uns dann für das eine oder das andere entschieden.
Kommen wir zur Ausstattung. Du hast es eben schon angedeutet. Eben 1942 spielt dieses Stück. Du und deine Ausstatterin, die Esther Frommann, habt euch entschieden, es in dieser Zeit zu belassen. Hattet ihr da bestimmte Assoziationen, die ihr mit dieser Zeit auch verbindet oder eben auch das Setting Hotel? Gab es da bestimmte Dinge, die ihr unbedingt drin haben wolltet oder seid ihr erstmal ganz frei assoziativ da dran gegangen?
Ich bin grundsätzlich ein Fan von, als Regisseur, dass ich die Stücke meistens dort belasse, wo sie hingeschrieben sind, weil es hat ja auch einen Sinn. Der Autor wird sich ja auch dabei was gedacht haben. Und wenn was Zeitloses erzählt wird, dann habe ich ja sowieso keinen Grund, das in eine andere Zeit zu versetzen. Dann wird es ja sowieso zeitlos erzählt. Und das Publikum hat ja natürlich auch eine Fantasie und kann sich die Zeitlosigkeit, wenn da aktuelle Themen angesprochen werden, kann das Publikum mit der Fantasie das ja sowieso in die Gegenwart holen. Aber das Faszinierende an dieser Zeit ist natürlich auch, es ist Kriegszeit. In Europa hat der Krieg gewütet und das ist, was ich vorhin angesprochen habe, auch dieses Spannungsverhältnis. Ja, wo braucht man ein bisschen Auszeit von schrecklichen Zeiten? Wir haben jetzt zwar keinen Krieg, aber es ist auch nicht sehr einfach. Und diese Fronturlaubsgeschichten, die dort den Soldaten gewährt wurden, in diesem Hotel Unterhaltung geboten wurde, das hat dieses Spannungsverhältnis, das für mich sehr viel Komik bergen kann, also sehr schwarzer Humor. Es kommen auch ein oder zwei Witze vor, die für unser Gehör vielleicht ein wenig pietätlos sind. Aber in diesem Spannungsverhältnis natürlich auch unter vorgehaltener Hand schon witzig sind, muss ich gestehen. Ich mag das sehr. Schwarzer Humor ist für mich schon einer der besten.
Es ist natürlich auch typische Clip-Clap-Komödie, das heißt, ja. So ein Bühnenbild muss ja auch funktionieren.
Genau, das ist das eine, es muss funktionieren und es braucht eine atmosphärische Ausstrahlung. Und ich finde, man hat ja so viele Assoziationen zu so alten Grand Hotels. Also da springt ja schon die Fantasie an, deswegen wollten wir das auch da belassen. Und diese Zeit der 40er Jahre, die Musik, die Mode, die Architektur, das sind schon Sachen, die für mich inspirierend sind. Und ich glaube, dass das Publikum auch honoriert, weil wir überzeichnen sie auch ein bisschen, vor allem das Bühnenbild. Es ist ein wirklich ein zuckerrosa altes Grand Hotel, in denen die Türen auf und zufliegen und wo extrem viel Dynamik dazu herrschen kann. Also die Situationskomik geht ja dahingehend, dass sich die nicht begegnen und auf- und abtritte und Tür auf und Tür zu und Schrank hinein und Schrank heraus. Wenn man das gut timet, das ist viel Arbeit und es soll leicht ausschauen und dann ist es komisch.
Du hast es vorhin schon angedeutet, wir sind ja immer noch leider in diesen Zeiten der Pandemie und gerade bei diesem Hotel, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so auch die Sehnsucht, ehrlich gesagt, mal wieder nach so einer Hotelatmosphäre, ja, die große weite Welt, man kommt mit Koffern. Also das fand ich auch immer sehr schön, wenn ich jetzt die Proben beobachtet habe. Ja, Hotels, die wir ja doch zurzeit missen müssen.
Das kommt noch dazu. Das Gefühl des Reisens, ein Hotel ist ja auch ein Synonym für Reisen. Ausbrechen aus dem Alltag.
Und eben, und Begegnungen mit neuen Leuten, alles, was uns versagt wird,
genau, momentan. Dann geht es auch noch um Singen, um Veranstaltungen, wo gesungen wird, das kommt auch noch dazu. Ja.
Ja. Also die große Sehnsucht.
Ja, und Begegnung natürlich. Ja. Die soziale Begegnung ist ja sehr eingeschränkt. Und das geht ja darum, dass man sich nicht begegnet. Das finde ich ja auch gerade sehr bekannt. Da geht es darum, dass man sich nicht begegnet in diesem Stück. Und das ist ja gerade ein Thema. Man darf sich ja gar nicht begegnen momentan. Und das wird halt auf eine unglaublich witzige Art und Weise versucht zu verhindern, dass sich da zwei Menschen begegnen. Aber es lässt sich halt natürlich nicht verhindern.
Hast du eigentlich eine Lieblingsszene oder einen Lieblingswitz an dem Abend? Also ich habe einen.
Ja? Welchen denn?
Wahrscheinlich fällt es den meisten gar nicht so auf. Was finde ich zum Beispiel todkomisch, ist auch, wenn wir ehrlich sind, nicht vom Autor. Und zwar nur ganz kurz, damit das die Hörerinnen verstehen können. Es gibt eben einen Assistenten von dieser einen Diva und der schleppt immer ein Köfferchen mit allen möglichen Pillen mit sich rum, die aber euphemistisch als Oliven bezeichnet werden, die sie halt immer braucht für ihre Getränke. Und er präsentiert das einmal und sagt, Kalamata. Da könnte ich mich jetzt wirklich jedes Mal wegwerfen. Das ist mein Lieblingsmoment. Wirklich? Ja, wirklich.
Das ist schön. Weil meiner hat auch mit diesem Pillenkoffer zu tun. Er ist aber weniger subtil wie deiner. Wo der Hoteldirektor dringend was zur Beruhigung braucht. Dann bekommt er eine Pille und wirft sie sich gleich in den Mund. Und Der Assistent sagt, das nennt sich Zäpfchen.
Das stimmt, ist ein bisschen weniger subtil als meine Stelle, aber auch komisch. Kommt auch ganz gut an, glaube ich. Ja, lieber Thomas, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Natürlich, wir haben es schon ein bisschen immer angedeutet. Was würdest du dir wünschen, wie sollen die Zuseherinnen aus diesem Abend rausgehen?
Also die Zuseherinnen sollten rausgehen aus dem Abend und sich nichts dabei denken. Also das heißt, für mich ist das ein Unterhaltungsabend. Und ich bin jemand nicht, der Unterhaltung so ein bisschen abschätzig behandelt und sagt, das ist ja nur Unterhaltung, sondern Unterhaltung ist für mich eigentlich eines der schwersten Dinge. Und sie sollen leicht flockig hinausgehen mit einem Schmunzeln und sich wenig dabei denken, außer dass sie 2 Stunden irgendwie vergessen haben, was gerade rund um sie läuft, dass sie erheitert sind, erhellt sind. Und das wäre mein Wunsch, dass das passiert und dass sie es herumerzählen, dass sich ganz viele Leute anschauen, die halt rein dürfen.
Ja, das hoffen wir alle. Vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.